Folge 6. Verweigerte Anerkennung. Das Ringen um die Entschädigung der Opfer. Ein Text von Anna Deinzer und Kerstin Schmidt.
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1 Absatz 1. Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht, sterilisiert werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperlichen und geistigen Erbschäden leiden werden. Absatz 2. Erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet. Erstens, angeborenem Schwachsinn. Zweitens, Schizophrenie. Drittens, zirkulärem, manisch-depressivem Irresein. Viertens, erblicher Fallsucht. Fünftens, erblichem Veitstanz, Huntingtonsche Chorea. Sechstens, erblicher Blindheit. Siebtens, erblicher Taubheit. Achtens, schwerer erblicher körperlicher Missbildung. Absatz 3. Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet.
Am 14. Juli 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verabschiedet, das auch als sogenanntes Erbgesundheitsgesetz bekannt war. Es erlaubte, allen aus Sicht der NS-Ideologie Minderwertigen in der Gesellschaft ihre Fortpflanzungsfähigkeit zu entziehen, wenn nötig auch unter Zwang. Diese Zwangssterilisationen beruhten auf Beschlüssen der sogenannten Erbgesundheitsgerichte, die mit einem Arzt, einem Gesundheitsbeamten und einem Amtsrichter besetzt waren. Ziel des Gesetzes war, laut NS-Propaganda, die Erhaltung eines gesunden Volkskörpers, der keinen Platz für die Vermehrung von sogenanntem minderwertigem Erbgut vorsah. In vielen europäischen Ländern und den USA war die sogenannte Eugenik weit verbreitet, eine Lehre, die, in die Praxis umgesetzt, wesentlich dazu beitragen wollte, eine moderne, leistungsstarke Gesellschaft aufzubauen. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Überlegungen, wie man das biologische Erbgut des Menschen verbessern könnte. Es existierten auch damals schon Sterilisationsgesetze, zum Beispiel in Schweden, Dänemark und den USA. Doch die Sterilisationspraxis im Deutschen Reich ab 1934 unterschied sich in vier wesentlichen Punkten von den Gesetzen im Ausland. Erstens war eine Unfruchtbarmachung auch gegen den ausdrücklichen Willen der Patienten und Patientinnen und mit Hilfe von Polizeigewalt möglich. Zweitens kam es durch den Zwangscharakter zu einer deutlich höheren Zahl an Eingriffen. Drittens wurden durch das Gesetz ab 1935 auch Zwangsabtreibungen bis zum 6. Schwangerschaftsmonat legitimiert. Und viertens war es erlaubt, unter Anwendung sozialer und damit nicht medizinischer Kriterien auch unerwünschten sogenannten Gesellschaftsfremden, wie Alkoholikern oder Kriminellen, die Fortpflanzungsfähigkeit zu entziehen. Das Resultat? Während der Zeit der NS-Diktatur wurden über 360.000 Männer und Frauen zwangssterilisiert. Das entspräche der heutigen Bevölkerung der Städte Fürth, Erlangen, Forchheim und Bamberg zusammen. Circa 6.000 Frauen und 600 Männer starben an den Folgen der Eingriffe.
Deutschland 1945. Nach Kriegsende standen für die Alliierten die Entnazifizierung und eine Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts im Vordergrund. Im Zuge der Entnazifizierung sollte auch die bestehende Rechtsordnung begutachtet werden, um Gesetze aufzuheben, die von der nationalsozialistischen Rassenideologie geprägt waren. Die Besatzungsmächte gewährten der deutschen Justiz einen großen Entscheidungsspielraum, um die Gesetze der NS-Zeit neu zu bewerten. Daraus ergab sich auch, dass in den verschiedenen Besatzungszonen unterschiedlich mit NS-Gesetzen umgegangen wurde, so auch mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von 1933. Es wurde nur in der sowjetischen Besatzungszone aufgehoben, in den westlichen Besatzungszonen dagegen lediglich außer Kraft gesetzt. Noch in den 1960er Jahren kam in der Bundesrepublik ein geheimtagender Ausschuss zu dem Ergebnis, dass das Gesetz keinen Widerspruch zu den Grundsätzen des Rechtsstaats bedeutet habe. Andreas Scheulen, Fachanwalt für Familienrecht, Professor an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg und Experte für die Geschichte der Entschädigung von Zwangssterilisierten und NS-Euthanasie-Geschädigten, erklärt dazu:
Am 8. Mai 1945, das war der vollständige Zusammenbruch aller staatlichen Institutionen. Die Alliierten haben dann die ersten Schritte zur Lösung einer materiellen Wiedergutmachung eingeleitet. 1945 hat man dann erst so fürsorgliche Maßnahmen eingeleitet, um die Augenblickssituation erstmal in den Griff zu kriegen. Es gab dann für NS-Opfer, insbesondere ehemalige KZ-Gefangene, Sonderzahlungen, so Wohlfahrtsunterstützung, Vergünstigungen wie Sonderessensrationen, bevorzugte Einweisungen in Wohnraum und anderes. Also Rechtsansprüche gab es nicht, aber so fürsorgerische Maßnahmen. Im Folgenden gab es dann die Landesentschädigungsgesetze und maßgeblich nach wie vor das Bundesentschädigungsgesetz war das aus der amerikanischen Zone. Hatte natürlich den Nachteil, dass alles sehr zersplittert war. Weswegen man dann hinkam, 1953 das Bundesergänzungsgesetz in Kraft zu setzen, zu verabschieden und in Kraft treten zu lassen, um diese Mindeststandards zu vereinheitlichen.
Um Entschädigungsansprüche für die Opfer des Erbgesundheitsgesetzes zu prüfen, wurde 1946 in der damaligen britischen Zone eine Verordnung über die Wiederaufnahme von Verfahren in Erbgesundheitssachen erlassen. Das bedeutete, Zwangssterilisierte konnten eine Aufhebung ihres Gerichtsbeschlusses beantragen und damit die operative Wiederherstellung ihrer Fruchtbarkeit einfordern. Allerdings nur, wenn sie aus politischen oder rassischen Gründen zwangssterilisiert worden waren. Hierzu mussten die Betroffenen Anträge einreichen und erklären, warum sie ihre Sterilisation als unrechtmäßig ansahen, also zum Beispiel, dass sie politische Widerstandskämpfer waren oder eine fehlerhafte Diagnose vorlag. Kontrolliert wurden die Anträge von eigens dafür eingerichteten Anerkennungsausschüssen. Diese hatten mehrere Möglichkeiten, um die geschilderten Verfolgungsgeschichten zu überprüfen. Zum einen hatten sie Einsicht in die Beschlüsse der damaligen Erbgesundheitsgerichte. Zum anderen konnten Zeugen geladen oder medizinische Gutachten in Auftrag gegeben werden. Außerdem flossen auch Angaben aus dem Strafregister und Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten der Antragstellerinnen und Antragsteller mit in die Entscheidung der Ausschüsse ein. Und dennoch.
Trotz aller Möglichkeiten der Beweisermittlung war der Beschluss des Erbgesundheitsgerichts ausschlaggebend. Denn sobald dieser vorlag, wurde die Ermittlungsarbeit eingestellt und der Antrag abgelehnt.
Erklärt der Medizinhistoriker Henning Tümmers in einer Publikation zum Thema. Da dieser Beschluss des Erbgesundheitsgerichts aus der NS-Zeit in der Regel vorlag, wurde eine Entschädigung durch die Wiederaufnahmeverfahren nach 1945 also fast nie gewährt. Auf diese Weise verfuhr man auch in den 50er Jahren weiter, als das Bundesergänzungsgesetz erlassen wurde. Es war das erste Entschädigungsgesetz des Bundes und diente dazu, die unterschiedlichen Regelungen der Landesentschädigungsgesetze zu vereinheitlichen. Anspruch auf Leistungen hatten nach § 1
Personen, die wegen ihrer politischen Überzeugung, wegen ihrer Rasse, ihres Glaubens oder ihrer Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden sind und hierdurch Schäden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen oder in ihrem beruflichen oder wirtschaftlichen Fortkommen erlitten hatten.
1956 wurde das Gesetz überarbeitet und war seitdem als Bundesentschädigungsgesetz, kurz BEG, bekannt. Dass den Zwangssterilisierten auf der Grundlage dieses Gesetzes jedoch keine Entschädigungsleistungen zustanden, erklärte die Bundesregierung damals folgendermaßen.
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 ist kein typisch nationalsozialistisches Gesetz, denn auch in demokratisch regierten Ländern bestehen ähnliche Gesetze. Das Bundesentschädigungsgesetz gewährt aber grundsätzlich Entschädigungsleistungen nur an Verfolgte des NS-Regimes.
Außerdem war man der Auffassung, das Gesetz sei damals rechtmäßig zustande gekommen und es habe auch schon vor 1933 Beschlüsse zur Sterilisierung sogenannter erbkranker Menschen gegeben. Professor Andreas Scheulen hat sich in seiner Doktorarbeit mit der Entschädigung von Opfern nach 1945 auseinandergesetzt. Das BEG beurteilt er durchaus kritisch.
Die verfolgten Gruppen, die waren aufgelistet. Die hat man entschädigt und die anderen, die da nicht aufgeführt waren, die nicht. Es gab, also man spricht da immer von den vergessenen Opfern. Ja, die Opfer waren aber nicht vergessen. Man hat diese Opfer, die man da nicht benannt hat, die entweder keine Lobby hatten oder weil man nicht alle entschädigen wollte, es geschah aus finanziellen Gründen, die Deserteure, die Homosexuellen, Zwangssterilisierten, Euthanasiegeschädigten, Sinti und Roma, die hat man bewusst ausgeschlossen von der Entschädigung nach dem Bundesergänzungsgesetz oder Bundesentschädigungsgesetz.
Einer der Gründe für die bewusste Ausgrenzung bestimmter Opfergruppen war aus Scheulens Sicht,
Menschen mit Behinderung wurden nicht als Menschen angesehen, sondern sie waren lebensunwertes Leben, Ballastexistenzen. Und die hat man natürlich nicht nach 45 nach oben gestellt und gesagt, ihr bekommt jetzt Entschädigung. Das hat man gar nicht so gesehen.
Die Wiedergutmachungsdebatte wurde auch in den 60er Jahren weitergeführt. Zwangssterilisierte konnten zwar seit 1956 eine Einmalzahlung nach dem BEG erhalten, aber nur, wenn sie in den Wiederaufnahmeverfahren beweisen konnten, dass ihrer Unfruchtbarmachung kein Beschluss der damaligen Erbgesundheitsgerichte vorausgegangen war. Das traf aber nur auf Sterilisationen in Konzentrationslagern zu. Der Anspruch auf Leistungen für Opfer der Zwangssterilisation war also erneut abgewiesen worden. Hinnehmen wollten die Betroffenen ihre Ausgrenzung jedoch nicht. Professor Scheulen dazu.
Wir haben immer wieder geklagt, es gab viele Klagen. Sie wollten dann auch wieder das BEG entschädigt werden. Sie wollten auch einen Verfolgungsstatus haben, aber das BEG galt ja nur für typisches NS-Unrecht. Und dann habe ich gesagt, das ist ja kein typisches NS-Unrecht, weil die Zwangssterilisierten wurden ja nicht wegen der Rasse, denn das waren ja innerhalb der deutschen Rasse, es gibt keine Rassen, menschliche Rassen, aber der Rassebegriff war ja da und ist ja immer noch da. Und deswegen hat man die nicht in den Paragraphen 1 mit aufgenommen und dann waren die nicht in diesen Numerus Clausus drin und dann gab es auch nichts. Die haben nichts gekriegt. Sie haben geklagt und die Klagen wurden regelmäßig abgewiesen.
Die Bundesregierung beharrte weiterhin auf ihrer eingeschränkten Entschädigungspraxis. Ein weiterer Grund gegen eine Aufnahme von Zwangssterilisierten in das BEG war die befürchtete finanzielle Belastung des Staatshaushalts. Der damalige CSU-Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß sagte 1967 im Deutschen Bundestag wörtlich:
Gegen eine Pauschalabfindung spricht überdies noch, dass von dem gesamten Entschädigungsbetrag von fast 1 Milliarde D-Mark bis zu 60% an geisteskranke, schwachsinnige oder schwere Alkoholiker gezahlt werden würde.
Um die Ausgaben des Staates weiter einzudämmen, folgte Mitte der 1960er Jahre das BEG-Schlussgesetz. Nach dieser Überarbeitung konnten Anträge für eine Entschädigung nur noch bis zum 31.12.1969 eingereicht werden. Warum bis dahin nur sehr wenige der mehr als 360.000 Betroffenen eine Entschädigung forderten, lässt sich folgendermaßen begründen. Zum einen wurde in der Presse kaum über die Verordnung berichtet, sodass viele gar nicht wussten, dass sie Leistungen beantragen konnten. Zum anderen hinderten die Betroffenen oft ihre tiefsitzenden Angst- und Schamgefühle. Vor allem aber kam hinzu, dass für die Gutachten und Beurteilungen oftmals dieselben Ärzte und Richter zum Einsatz kamen, die bereits im Nationalsozialismus über die Zwangssterilisation entschieden hatten. Schließlich wurden viele Anträge aus Angst vor hohen Kosten bei einer Ablehnung zurückgezogen.
Auch in den 1970er Jahren wurde in Bezug auf eine Entschädigung der ausgegrenzten Opfer nicht viel erreicht. Einen kleinen Lichtblick gab es allerdings 1974. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde außer Kraft gesetzt. Problematisch war jedoch, dass eine Außerkraftsetzung keine Aufhebung bedeutete. Somit hatte das Gesetz zwar keine Wirksamkeit mehr, es war aber rechtlich noch existent und damit verfassungsgemäß. Für die Betroffenen der Zwangssterilisierungen änderte sich dadurch also nichts. Sie wurden weiter von Entschädigungsleistungen ausgeschlossen, weil ihr Schicksal nicht als typisches NS-Unrecht galt. Nicht zuletzt führte auch das Desinteresse der Gesellschaft zu einer mangelhaften Wiedergutmachung. Viele Denkmuster aus der NS-Zeit waren in der Bevölkerung noch fest verankert. So etwa die Stigmatisierung von Behinderten als Minderwertige oder die Tugenden von Leistung, Gesundheit und Stärke. In der Euphorie des Wiederaufbaus und im Stress des Kalten Krieges blieben die Opferschicksale im öffentlichen Diskurs unbeachtet, so das Fazit des Historikers Wolfgang Benz. Selbst der Einsatz einiger Abgeordneter und vereinzelter Opferbündnisse brachte nicht den erhofften Erfolg einer angemessenen Entschädigung. Die verweigerte Erinnerung wurde zur zweiten Diskriminierung, so das bedrückende Fazit des Historikers und Antisemitismusforschers Wolfgang Benz.
Erst Ende der 1970er Jahre zeichneten sich beginnende gesellschaftliche Veränderungsprozesse in der westdeutschen Nachkriegsbevölkerung ab. Beispielsweise lief 1979 die vierteilige US-amerikanische Filmserie mit dem Titel Holocaust erstmals im bundesrepublikanischen Fernsehen. Die Sendung wirkte als Initialzündung für eine veränderte Debatte über den Mord an den europäischen Juden in der Bundesrepublik. Sozusagen im Fahrwasser dieser Diskussion rückten nun auch andere Opfergruppen nationalsozialistischer Verbrechen erstmals deutlicher in den Fokus der Öffentlichkeit, darunter auch die Gruppe der Zwangssterilisierten. Individuelle Bemühungen hatten schließlich zur Folge, dass von Seiten der SPD-Bundestagsfraktion 1980 ein Härtefonds eingerichtet wurde. 35 Jahre nach Kriegsende hatten damit Zwangssterilisierte zum ersten Mal eine rechtlich festgeschriebene Möglichkeit, eine einmalige finanzielle Entschädigung für das von ihnen erlittene Unrecht zu beantragen. Es handelte sich hierbei allerdings vielmehr um eine theoretische Möglichkeit. Denn die Bedingungen für den Bezug dieser Entschädigungszahlung waren extrem einschränkend und belastend, wie die Arbeitsgemeinschaft Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten in einer Zeittafel zum Thema Entschädigungspolitik deutlich macht.
Unter Beibringung des Erbgesundheitsgerichtsbeschlusses oder eines fachärztlichen Gutachtens konnte eine solche Einmalzahlung in Höhe von 5.000 D-Mark beantragt werden. Das bedeutete für einige Antragsteller, dass sie ehemaligen NS-Ärzten zur Begutachtung gegenüberstanden.
2 Jahre später, im Jahr 1982, wurde Helmut Kohl an der Spitze einer Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP Bundeskanzler. Zeitgleich, wenn auch nicht von der Regierung gefördert, nahm die gesamtgesellschaftliche Debatte um die sogenannten vergessenen Opfer des Nationalsozialismus vollends an Fahrt auf. Zu diesen zählten, neben Zwangssterilisierten, beispielsweise auch Homosexuelle oder Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Sie alle gehörten Opfergruppen an, die, wie Professor Scheulen bereits betont hat, nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht etwa einfach vergessen, sondern bewusst ausgegrenzt wurden, und zwar sowohl, was ihre gesellschaftliche Anerkennung betraf, als auch im Hinblick auf Entschädigungszahlungen, die ihnen bis dato gezielt verwehrt worden waren. Auch die Regierung Kohl hatte nicht vor, diese bereits mehr als 3 Jahrzehnte praktizierte Politik der Nichtberücksichtigung und Ausgrenzung zu ändern. Für die Geschichtspolitik des promovierten Historikers Helmut Kohl waren die offenen Fragen der Entschädigung und Anerkennung für Opfer des Nationalsozialismus vielmehr ein Störfaktor.
Das Politik- bzw. Geschichtsverständnis jener christlich-liberalen Regierungskoalition traf jedoch auf eine sich verändernde gesellschaftliche Debatte. Anfang der 1980er hatte sich eine Vielzahl an unterschiedlichen, zum Teil auch regionalen, sozialen Gruppierungen gebildet, die beispielsweise der damaligen Friedens- oder Geschichtswerkstättenbewegung entstammten. Für sie waren die noch offenen Entschädigungsfragen ein hochaktuelles gesellschaftspolitisches Problem. Entsprechend war auch der öffentliche mediale Widerhall. So titelte die Zeitschrift Der Spiegel in ihrer Novemberausgabe 1986:
Vergessene Nachhut. Über viele Jahre haben sich Bundestag und Regierung vor einer angemessenen Regelung für vergessene NS-Opfer gedrückt. Auch in dieser Legislaturperiode?
Die Antwort hierauf lautete schlussendlich ja. Auch bis zum Ende des zweiten Kabinetts Kohl im Jahr 1987 wurde keine solche Regelung durch den Deutschen Bundestag beschlossen. Im Jahr 1986 gründete sich daher der Bund der sogenannten Euthanasie-Geschädigten und Zwangssterilisierten, kurz BIZ. Als bundesweiter Verband machte er es sich zur Aufgabe, den Forderungen seiner Mitglieder nach Entschädigungen für das im Nationalsozialismus erlittene Unrecht Ausdruck zu verleihen. Nach langem parlamentarischen Ringen, maßgeblich vorangetrieben durch die Oppositionsparteien Bündnis 90 Die Grünen und SPD, vor allem aber infolge einer öffentlichen Anhörung von Vertretern der sogenannten vergessenen Opfer im Bundestag 1987, war das Kabinett Kohl nun erstmals zu Zugeständnissen bereit. Infolgedessen traten schließlich ein Jahr später, am 7. März 1988, die Härterichtlinien im Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes, die sogenannten AKG-Härterichtlinien, in Kraft. Auf deren Grundlage war es Zwangssterilisierten fortan erstmals über 40 Jahre nach Kriegsende möglich, auch laufende Entschädigungsleistungen zu beziehen, zu Beginn allerdings nur unter sehr eng gefassten, restriktiven Bedingungen.
Kurze Zeit nach Verabschiedung jener AKG-Härterichtlinien stellte der Bundestag 1988 außerdem erstmals fest, dass die auf Basis des Erbgesundheitsgesetzes durchgeführten Sterilisationen nationalsozialistisches Unrecht waren. Hierzu Professor Scheulen.
Der Staat hat sich zum ersten Mal anerkannt, sich auch entschuldigt dafür, hat das Leid gesehen. Das war aber zum ersten Mal 1988. Aber es war weiterhin kein typisches NS-Unrecht. Erst 2007 hat man festgestellt, dass typisches NS-Unrecht ist. Man war ja immer in diesem Land der Meinung, nur typisches NS-Unrecht, also keine Kollateralschäden, böse gesagt, sondern nur typisches NS-Unrecht soll entschädigt werden.
Erst weitere 10 Jahre später, im Jahr 1998, verabschiedete der Bundestag das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile und von Sterilisationsentscheidungen der ehemaligen Erbgesundheitsgerichte, erläutert Professor Scheulen weiter. Damit wurden, 53 Jahre nach Kriegsende, die von den Erbgesundheitsgerichten gefällten Urteile aufgehoben. Nicht jedoch das Erbgesundheitsgesetz selbst. Dieses blieb weiterhin unangetastet. Das heißt, es war zu diesem Zeitpunkt nach wie vor in der Bundesrepublik rechtlich existent. 2007 schließlich und damit 62 Jahre nach Kriegsende erklärte der Deutsche Bundestag die Ächtung des Erbgesundheitsgesetzes. Dazu Professor Scheulen.
Das war der Teufelskreis, in dem die zwangssterilisierten Euthanasie-Geschädigten drin gesteckt haben. Man hat zum einen gesagt, Es hat in den 50er, 60er Jahren als Grundlage gegolten. Da hat man gesagt, das ist okay, dieses Gesetz, formell materiell. Später hat man gesagt, ja, es ist verfassungswidrig, deswegen braucht man nichts machen. Das war für die ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskam. Und erst durch den Beschluss des Bundestages kam es dann 2007 dazu, dass die gesagt haben, es war typisches NS-Unrecht. Und das hat nie gegolten in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat man dann erst 2007 festgestellt und gesagt, dass das Gesetz nie Bestandteil der materiellen Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland geworden ist. Das ist verfassungswidrig, ist ja klar.
Das Erbgesundheitsgesetz wird damit ab diesem Zeitpunkt zwar als sogenanntes typisches nationalsozialistisches Unrecht offiziell anerkannt. Der formale Status der Zwangssterilisierten und Euthanasiegeschädigten, das heißt der Angehörigen der Opfer, bleibt dadurch aber unverändert. Sie gelten nach wie vor lediglich als NS-Opfer, nicht als NS-Verfolgte. Das bedeutet konkret, dass sie auch nach dem 24. Mai 2007 weiterhin nicht auf Grundlage des BEG entschädigt werden. Denn nach dem BEG erhalten nur anerkannte NS-Verfolgte Entschädigungsleistungen. Eine finanzielle Gleichstellung sämtlicher Opfer des Nationalsozialismus, unabhängig davon, welcher Opfergruppe sie angehören, erfolgte also auch 2007 nicht. Die als Diskriminierung wahrnehmbare Unterscheidung nach Opfergruppen blieb bestehen. Einzig maßgebend für die Entschädigung der Opfer von Zwangssterilisationen und der sogenannten NS-Euthanasie waren damit weiter die AKG-Härterichtlinien. Sie sind es bis heute, wenn auch in geänderter Fassung.
4 Jahre nach Ächtung des Erbgesundheitsgesetzes durch den Deutschen Bundestag wurden die monatlichen Leistungen für Zwangssterilisierte rückwirkend zum 1. Januar 2011 von zuvor 120 Euro auf 291 Euro erhöht. Die monatliche Leistung von 291 Euro hatte vor allem einen symbolischen Wert, denn genau diesen Betrag erhielten auch Jüdinnen und Juden, die in Lagern oder Ghettos interniert waren, aber aus verschiedenen Gründen keine Ansprüche nach dem BEG hatten. Das heißt, Zwangssterilisierte erhalten seit 2011 laufende Härteleistungen in exakt derselben Höhe wie offiziell anerkannte NS-Verfolgte und sind ihnen somit, zumindest in finanzieller Hinsicht, gleichgestellt. Diese Angleichung der Entschädigungsleistungen änderte jedoch nichts am rechtlichen Status von Zwangssterilisierten und Euthanasiegeschädigten. Sie galten auch 2011 unverändert als NS-Opfer. Die Anerkennung als NS-Verfolgte blieb ihnen weiterhin verwehrt. Betrachtet man die gesetzlichen Regelungen zur Entschädigung der genannten Opfer, ist das Jahr 2011 auch noch unter einem zweiten Gesichtspunkt erwähnenswert. Erstmals sahen die in diesem Jahr neu gefassten AKG-Härterichtlinien nun nämlich laufende Leistungen für sogenannte Euthanasiegeschädigte vor, also etwa für Personen, die schon in eine Tötungsanstalt deportiert worden, aber dann nicht ermordet worden waren und so überlebt hatten, beziehungsweise für Angehörige von Euthanasieopfern. Während Zwangssterilisierte potenziell seit 1988 die Möglichkeit hatten, laufende Entschädigungszahlungen zu beantragen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen und in kaum nennenswerter Höhe, war dies den sogenannten Euthanasiegeschädigten somit erst 66 Jahre nach Kriegsende möglich. Insofern überrascht es wenig, dass die Zahl derer, die dieses neue Recht in Anspruch nehmen konnten, gering ausfiel. Lediglich 3 Opfer der sogenannten NS-Euthanasie haben diese laufenden Entschädigungszahlungen in Höhe von monatlich 291 Euro überhaupt bezogen. 2019 schließlich starb der letzte noch lebende Geschädigte der sogenannten NS-Euthanasie, der eine der monatlichen Entschädigungszahlungen von der Bundesrepublik erhalten hatte. Von den beihilfeberechtigten Zwangssterilisierten, die tatsächlich auch einen Antrag auf Entschädigungsleistungen gestellt haben, lebten im Februar 2021 lediglich noch 49 Personen. Deren Bezüge werden infolge eines Bundestagsbeschlusses im Jahr 2014 inzwischen laufend angepasst. Seit dem 1. Januar 2021 beträgt die monatliche Zahlung, die Zwangssterilisierte vom Bundesfinanzministerium erhalten, 580 Euro. Das bedeutet eine Erhöhung um 67 Euro pro Monat im Vergleich zum Vorjahr 2020.
Nach wie vor unverändert bleibt hingegen der rechtliche Status der noch lebenden Zwangssterilisierten. Auch fast 76 Jahre nach Kriegsende sind sie noch immer nicht durch die Bundesrepublik Deutschland als Verfolgte des Nationalsozialismus anerkannt. Und das, obwohl auch Zwangssterilisierte sowie die Opfer der sogenannten NS-Euthanasie auf Grundlage der NS-Rassenideologie verfolgt wurden, wie der Deutsche Bundestag 2007 selbst anerkannt hat. Professor Scheulen stellt hierzu abschließend fest:
Man sollte darum kämpfen, der BEZ kämpft darum, dass die gleichgestellt werden noch, dass sie auf der Rechtsfolgenseite gleichgestellt werden. Und wenn man sagt, auch die haben und hätten die gleiche Entschädigung verdient, sie sind wie alle anderen, sind sie nicht Opfer zweiter Klasse, sie sind alle Opfer erster Klasse, weil es keine Opfer zweiter Klasse gibt.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. So steht es seit 1949 im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und doch mussten die Opfer von Zwangssterilisationen und Patientenmord in der Bundesrepublik jahrzehntelang darum kämpfen, dass der Angriff auf ihre Würde und körperliche Unversehrtheit während der NS-Zeit entschädigt und anerkannt wurde. Ein Kampf, der noch immer nicht vollständig gewonnen ist.
Wie der staatliche Angriff auf die Menschenwürde und das Recht auf körperliche Unversehrtheit im Nationalsozialismus hier in Erlangen verlief, hören Sie in der nächsten Folge zu den Schicksalen von Erlanger Opfern.